Wir sind also dem Gesetz gestorben. Dann geht es in den weiteren Versen bis zum Ende des Kapitels um das Verständnis des Gesetzes, wie über das Gesetz jetzt zu denken ist. Besonders nach der Aussage von Kapitel 5. In Kapitel 5 lesen wir: Als wir im Fleisch waren, wirkten die Sünden, Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Wirkten der Sünden, Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen. Nach diesem Ausspruch kann man Fragen haben. Ist es so, dass durch das Gesetz die Sünde kommt? Jetzt fühlt sich Paulus offenbar verpflichtet, näher hierauf einzugehen. Wie hat man über das Gesetz zu denken? Wie sieht das aus? Und da beginnt er zuerst in Vers 7 mit einer allgemeinen Zusammenfassung. In Vers 7a lesen wir: Was werden wir also sagen? Ist das Gesetz Sünde? Denn durch das Gesetz hat man gesündigt. Ist deshalb das Gesetz dann sündig? Das sei fern, unter keinen Umständen. Es ist anders. Die Sünde kannte ich nicht, denn durchs Gesetz, da ist der Schlüssel. Die Sünde kannte ich nicht, denn durchs Gesetz. Und dieses will jetzt Paulus ausführen. Aber hier haben wir zunächst die allgemeine Aussage, gleichsam das Thema. Danach gibt er uns ein Beispiel aus dem Leben, um zu zeigen, wie man über das Gesetz zu denken hat. 7b bis Vers 12. Da gibt er uns ein Beispiel, wie das aussieht im Leben. Er beschreibt eine Begegnung mit dem 10. Gebot. Du sollst nicht, lass dich nicht gelüsten. Also dieses Gebot lernt er kennen, und das Gesetz deckt dann das rebellische Wesen der Sünde auf. Denn wenn das Gebot da ist, rebelliert man. Etwas in uns rebelliert bei Konfrontation, bei Begegnung mit Gebot. Das schildert Paulus hier so spontan, wo das Gebot kommt, kommt etwas Sündiges in mir, das heißt Rebellion. Die Tatsache, dass Paulus hier von Sünde spricht, 8 und 9, Vers 8, nachdem die Sünde einen Anlass genommen hatte durch das Gebot. Diese Sünde ist eigentlich unser rebellisches Wesen. Wir müssen nicht so tun, als ob das irgendwo etwas Fremdes sei. Das bin ich, in mir, ich bin sündig. Wir lernen übrigens aus diesem Kapitel, dass es zwei Arten von Sünde gibt. Es gibt noch mehr, aber in diesem Kapitel haben wir es mit zwei Arten von Sünde zu tun. Einmal mit dem Übertreten des Gesetzes. Dieses Übertreten kann ein Nicht-Nachkommen sein oder ein Übertreten eines Verbotes. Es geht um Verbote und Gebote. In beiden Fällen kommen wir dem Gesetz nicht nach, wir übertreten. Das ist Sünde, das ist eine Tatsünde. Ob passiv oder aktiv. Ob wir nicht nachkommen oder ob wir übertreten. Die zweite Art von Sünde ist die Sünde vor der Sünde. Das heißt, das sündige Wesen in mir, dieses Böse in mir, diese Tendenz in mir, die es zu dieser Tatsünde kommen lässt. Beide nennt Paulus Sünde. Noch einmal, wenn wir das wissen, dann können wir vielleicht verstehen, was Paulus in Vers 7 meint. Die Sünde kannte ich nicht, denn durchs Gesetz. Denn auch der Lust wäre ich mir nicht bewusst gewesen, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Aber nachdem die Sünde einen Anlass genommen hatte durch das Gebot. Merken Sie? Er hat noch gar nicht gesündigt. Aber schon ist Sünde da und nimmt aus der Begegnung mit dem Gesetz einen Anlass. Hier ist eine Gelegenheit, für diese sündige Tendenz zur Tat zu kommen. Und diesen begegnen wir an einigen Stellen in diesem Kapitel. Das muss man berücksichtigen. Das Gesetz deckt also das rebellische Wesen der Sünde auf. Vers 8 und 9. In den Versen 9 und bis 11 deckt das Gesetz die Folge der Sünde auf. Also, wenn man einem Gebot begegnet, will etwas in mir das Gegenteil tun. Aber, und dann zeigt das Gesetz also, was ich gemacht habe. Aber das Gesetz muss, wenn ich gesündigt habe, das Gebot übertreten habe, muss mich jetzt strafen. Denn das Gesetz kennt nicht nur Verbote und Gebote, sondern Erlasse, gleichsam wie in einem Strafgesetzbuch. Was ist zu tun, wie ist zu handeln, nachdem man übertreten hat. Das Gesetz sagt dann anschließend, du musst sterben. So tut das Gesetz zweierlei. Es zeigt, wann ich gesündigt habe und zeigt, welches die Strafe dafür ist, zweitens, in den Versen 9 bis 11. Schlussfolgerung, Vers 12. Bis hier geht also dieses Beispiel aus der Erfahrung. Schlussfolgerung in Vers 12, so ist das Gesetz heilig. Denn es hat einen guten Dienst getan. Es hat gezeigt, wo ich böse war und ist gerecht gewesen und hat mich bestraft. Ja, und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Also an diesem Beispiel zeigt Paulus, wie über das Gesetz zu denken ist. Jetzt gehen wir weiter. Die Verse 13 bis 20 sind weitere Erklärungen. Jetzt geht Paulus einen Schritt weiter in die Problematik. Und hier gibt er Erklärungen zu 7a. Das heißt, zu dieser Hauptaussage noch einmal. Die Sünde kannte ich nicht, denn durchs Gesetz. Darüber schreibt er jetzt einiges in den Versen 13 bis 20. Was? Erstens. Nicht das Gute. Das Gesetz ist für den Schaden verantwortlich zu machen. Das Gesetz ist nicht Sünde. Frage in Vers 7, ist das Gesetz Sünde? Das sei fern. Nicht das Gesetz ist für den Schaden, das heißt für den Tod, verantwortlich zu machen, sondern die Sünde, die ich getan habe, die Sünde, die in mir wohnt. Zweitens, dennoch war das Gesetz beteiligt. 13b, 13a, nicht das Gute, das sei fern, es ist anders, die Sünde tat es. Zweitens, dennoch war das Gesetz beteiligt, wie denn? Als Auslöser, das heißt, da fing es an in der Begegnung mit dem Gesetz. Und weil ich von Natur sündig bin, hat das Gesetz mich bloßgestellt. Das Gesetz kam zu einem sündigen Menschen, zu einem Menschen, der tendiert, gegen Gottes Willen zu handeln. Und als ich diesem Gesetz begegnete, hat es mein rebellisches Wesen aufgedeckt, hat gezeigt, wer ich bin. So ist das Gesetz ein Auslöser gewesen. Warum? Um das wahre Gesicht der Sünde zu zeigen, damit sie als Sünde offenbar würde. Durch das Gute bewirkte diese Sünde mir den Tod, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Man merkt also die Rolle des Gesetzes. Drittens, jetzt müssen wir mit Vers 14 etwas beachten. Hier geht Paulus über zur Gegenwartsform. Bis jetzt hat er in der Vergangenheitsform gesprochen. Das heißt, als ob er einmal so gehandelt hätte, er hätte dieses erfahren, möglicherweise als er nicht gläubig war. Aber ohne dass ein neuer Satz beginnt, kein neuer Satz. Er ist noch mitten im Satz. Um dieses mitzubekommen, muss man sich sagen, wenn Sie einem denn begegnen, dann müssen Sie das kleinschreiben, sonst kommen Sie nicht mit. Sonst kommt man nicht merkt man nicht den Fluss des Gedankens. Wenn man einen neuen Gedanken da sieht, dann ist der Bruch zwischen diesem neuen und dem alten, das eben gesagt war. Und Vers 14 ist nicht ein Bruch, sondern setzt die Gedanken von vorher fort. Denn wir wissen, das heißt, wir kommen zu einer Begründung. Aber eben, weil kein neuer Satz ist, dennoch eine Veränderung der Zeitform macht uns das stutzig. Ein neues Thema und doch nicht ein neues Thema. Wo sind wir denn dran? Es scheint, als ob Paulus hiermit zeigen will, wir haben es immer noch mit der Sündhaftigkeit zu tun, aber jetzt will er deutlich machen, dass auch ein Christ wie er in der Gegenwart dieselbe Problematik hat. Das heißt, wir haben es jetzt mit einem Christen zu tun und nicht mit einem Nichtchristen. Deshalb die Gegenwartsform. Aber das Thema ist dasselbe, der Satz ist immer noch derselbe. Es geht immer noch um die Sündhaftigkeit. Die Gegenwartsform in Vers 14 ohne einen neuen Satz spricht also von Kontinuität. Das heißt, die Wirkung der Sünde, von der Vers 5, 11 und 13 sprachen. 5, als wir im Fleisch waren, wirkten der Sünden Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen. Übrigens, als wir im Fleisch waren, heißt, als wir noch unbekehrt waren. Ein unbekehrter Mensch lebt im Fleisch. Das ist ein Terminus für einen unbekehrten Menschen. Deshalb Vergangenheit und ein Leben im unbekehrten Zustand. Vers 11. Die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot, verführte mich und erschlug mich durch dasselbe. Und Vers 13. Die Sünde, damit sie als Sünde offenbar würde, durch das Gute bewirkte sie mir den Tod, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das heißt, hier wird die Wirkung der Sünde gezeigt in der Vergangenheit, vermutlich als er noch nicht gläubig war. Aber jetzt kommt die Gegenwartsform und dasselbe wird vom Christen behauptet. Dieses setzt sich im Leben des Gläubigen einfach fort. Die Tatsache, dass die Gegenwartsform auch am Schluss gebraucht wird. 21 bis 25. Immer noch dort, im Schluss. Und dieser Schluss bezieht sich auf das ganze, auf den ganzen Teil ab Vers 7. Das heißt, 7 bis 13 waren Vergangenheitsform. Aber der Schluss bezieht sich auch darauf, sowohl als auf die Gegenwart. Mit anderen Worten, was in Vers 21 bis 25 gesagt wird, betrifft einen Unbekehrten sowohl als einen Bekehrten. So finde ich dann das Gesetz, das bei mir, der ich das Edle ausüben will und so weiter. Bezieht sich auf den ganzen Abschnitt. Also, das Thema ist die Sündhaftigkeit im Leben eines Gläubigen. Jetzt viertens, was hält Paulus hier fest? Der Grund für die Aussage von Vers 13, noch einmal Vers 13, ist also das Gute mir zum Tode geworden. Dass also der Tod durch etwas Gutes kommen konnte. Was ist der Grund dafür, dass ein Schaden durch etwas Gutes kommen konnte. Dieses bespricht er jetzt in den Versen 14 bis 20. Der erste Grund ist der, Vers 14, dass das Gesetz geistlich ist. Denn wir wissen, deshalb kam das, dass das Gesetz geistlich ist. Deshalb. Wie ist das Gesetz geistlich? Das Gesetz ist geistlich, weil es nach dem geistlichen Wohl ausgerichtet ist. Das Gesetz will mein geistliches Wohl, nicht nur mein irdisches Wohl. Es will mein Wohl in Beziehung auf meine Beziehung zu Gott, zwischen meinem Geist und Gott, der Geist ist. Das Gesetz regelt diese Beziehung zwischen zwei Geistern, Gott und mir. Es ist also etwas Geistliches, hat mit der geistlichen Welt zu tun. Ferner ist es geistlich, weil es kein Primat der Diesseitigkeit dulden kann. Was ist das? Was ist das Primat der Diesseitigkeit? Das ist die Tendenz, dass die Diesseitigkeit die Überhand nehmen will im Leben eines Menschen. Immer, bei jedem Menschen auf dieser Welt, tendiert man dazu, die Schöpfung mehr zu ehren, denn den Schöpfer. Kapitel 1. Diesseitiges, greifbares, sichtbares, mit den fünf Sinnen erlebbares, wichtiger zu werten als geistliche Werte. Wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Primat, eine Ersthinstellung dessen, das diesseitig ist. Aber das darf nicht sein. Das ist diametral gegen den Willen Gottes. Bei Gott muss die geistliche Welt vorherrschen. Er, das geistliche Anliegen, Liebe, die Frucht des Geistes, alles, was meine Beziehung mit meiner Beziehung zu Gott zu tun hat. Meine geistliche Beziehung ist wichtiger als alles Irdische. Das geistliche Brot ist wichtiger als das irdische Brot. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort geistlich. Jedem geistlichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht und so weiter. Wir könnten immer wieder zitieren aus der Heiligen Schrift. Die geistlichen Anliegen sind primär und die Diesseitigkeit darf im Leben irgendeines Menschen nie eine Primatstellung bekommen. Das Gesetz deckt alle solche Vorrangstellung der Diesseitigkeit auf. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ja? Gleich das erste Gebot. Immer wieder. Gott muss an erster Stelle stehen. So ist das Gesetz im Wesen, sagt Paulus, geistlich. Das ist der eine Grund, weshalb etwas Gutes, das Gesetz, mir den Tod bringen konnte, weil ich nicht so bin. Was bin ich denn? Das ist das Zweite. Ich bin fleischlich. Und das will er jetzt beweisen, dass der Mensch, auch der Christ, fleischlich ist. Nun kommt eine radikale Aussage, woran viele treue, bibelliebende Christen sich gestoßen haben. Und sie gehen dann dazu über, anhand von Vers 14b zu sagen, dies kann unmöglich ein Christ sein. Das kann aber nur resultieren, wenn man Vers 14b falsch versteht. Man muss solche Aussagen im Zusammenhang verstehen. Was will Paulus hier sagen, wenn er sagt, ich bin unter die Sünde verkauft? Verkauft heißt, ich bin ein Sklave. Verkauft heißt, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Jetzt ist es so. Die Sache ist erledigt. Das Geschäft ist gemacht worden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So ist es. Wie? Wie bin ich unter die Sünde verkauft? Nicht so, dass ich immer sündigen muss. Wir denken hier nicht an die Tatsünden. Und da liegt der Fehler. Wer so denkt, der muss zu dem Schluss kommen, dies ist nicht der Christ. Aber Paulus will hier jetzt zeigen, 14 bis 20, und der Schluss kommt dann, die Schlussfolgerung kommt dann ab Vers 21. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit dem. Paulus will hier zeigen, dass etwas im Christen, überhaupt im Menschen ist, das vor der Tat da ist. Und das kann ich nicht ändern. Ich kann die Tatfrage ändern. Ich muss nicht sündigen als Christ. Ich kann Sieg haben, das wird er zeigen. Aber ich kann nicht ändern, dass in mir immer etwas rebellieren will. Ja? Das kann ich nicht ändern. Und wer das verneint, der kommt auf eine sehr schwierige Straße. Ja? der kommt in die Irrlehre. Der kommt eventuell auch ins Irrenhaus. Denn da, diese Spannung wird er nicht aushalten können. Die Behauptung, er sei sündlos, und die Tendenz, die sich dennoch bemerkbar macht, ja, die macht sich auch bei denen bemerkbar, die groß und hoch beteuern, ich bin von der Sünde los, ich kenne nicht diese Tendenz zum Bösen. Ja. Die können das nicht aushalten, wenn sie ehrlich sind. Schließlich müssen sie entweder verrückt werden oder ihre Meinung ändern. Eins von beiden. Aber man kann nicht schizophren leben. Man muss konsequent werden. Sonst wird man schizophren. Ja? Das ist Kant. Also, ich bin unter die Sünde verkauft in dem Sinne, dass in mir bis zu meinem körperlichen Tode immer etwas gegen Gott eingestellt ist. Und das ist mein Fleischlichsein. Das heißt, etwas in mir will die Diesseitigkeit mehr lieben, denn die Jenseitigkeit. Das Geschöpf mehr, denn den Schöpfer. Fleischlichsein heißt, leben zu wollen in dem Geschaffenen. Hat nichts mit Sex zu tun zunächst. Geschlechtlichkeit ist eingeschlossen. Aber wenn Sie das auch darauf beschränken, dann werden Sie an vielen Stellen nicht auskommen. Fleischlich gesinnt ist jeder Christ, der das Geschaffene mehr liebt, denn den Schöpfer. An irgendeiner Stelle, jetzt können Sie anfangen aufzuzählen, von morgens früh bis, wenn Sie die Augen auftun, wie denken Sie, wie denke ich, wie handle ich? Fleischlich oder geistlich? Ja. Fleischlich bin ich von Natur, weil die Sünde in mir diesen Weg sucht. Genau wie Adam und Eva, nicht wahr? Ein Stück Obst, Frucht eines Baumes, lieber etwas Diesseitiges, lieber denn den Schöpfer. Und diese eine Tat kennzeichnet das Wesen der Sünde seitdem. Alle Sünde sieht so aus, früher oder später, wie jene Sünde. Alles lieber denn Gott. Also, das Wesen des Menschen ist sündig und es bleibt so. Es ist etwas in der Natur des Menschen, dass das Diesseitige dem Geistlichen vorzieht, eine tief sitzende Liebe zum eigenen, jetzigen Leben. Es geht also weiter. Nicht nur die Schöpfung um mich her liebe ich, sondern mich selbst. Und da sind wir bei Jesus. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der sei bereit, jetzt zu sterben, sein körperliches Leben zu verlieren. Da ist der Test. Was lieber, mein jetziges Leben oder Jesus? Und es ist merkwürdig, wie schnell wir die Diesseitigkeit Jesus vorziehen. Es kann bei einer kalten Suppe geschehen. Nicht wahr? Wie? Sie murren. Murren ist sündig. Nicht wahr? Jetzt waren Sie bereit zu sündigen, anstatt bei Jesus zu bleiben. Nicht wahr? Wenn man sündigt, liebt man Jesus nicht in diesem Moment. Das heißt nicht, dass man nicht Christ ist. Sondern in dem Moment, wo ich sündige, irgendetwas, das mir in meinem Leibesleben nicht ganz passt und ich in Denken oder in Worten sündige. Ich fahre auf der Straße. Es passt mir nicht, wie ein anderer fährt. Kommt die Versuchung. Ich möchte es bequem haben im Auto und in meiner Diesseitigkeit. Nicht wahr? Und jetzt ist die Frage, wo ist mein Denken? Ist es geistlich in der Verbindung mit Jesus oder ist es in der Diesseitigkeit eingeschlossen? Gehe ich hier auf, ja? Woran denke ich, wenn ich im Auto sitze? Nur an das Diesseitige? Das ist fleischlich. Da sehen wir die Spannung. Und so geht es durch den ganzen Tag, durch die Tage der Woche, durch die Wochen der Monate und so weiter. Immer wieder sind wir an dieser Stelle gefragt. Also der Christ ist hier auch gefragt. Jesus sagt, man muss bereit sein, sein Leben zu lassen, wenn man ihm nachfolgen will. Der Mensch ist sündig, das heißt, er ist ein Rebelle. Und diesem Zustand, sagt Paulus, ist er verhaftet. Es bleibt so. Der Beweis, dass es so bei ihm ist, er tut immer wieder Böses, aber er ist gegen dieses Böse. Das zeigt sich dann. Verse 15, 16, 17, hauptsächlich 15 und 16 wohl. Was ich bewirke, kenne ich nicht. Das heißt, ist mir fremd, ich bejahe es nicht. Denn nicht was ich will, dieses tue ich, sondern was ich hasse, dieses übe ich aus. Nicht ständig, hat er nicht gesagt. Wann er sündigt, dann. Er sprach, wir kommen von der Begegnung mit dem 10. Gebot her. Er spricht, was er beschreibt, was geschieht, wenn jemand sündigt. Dann tue ich nicht, was ich will. Dann tue ich, was ich hasse. Das ist Sündigen. Beim Christen ist das so. Er will nicht sündigen. Tut es doch, wann er sündigt. Er muss nicht, aber er tut es. Die Tatsache, dass er dagegen ist, zeigt, dass er es für böse hält. Sein Handeln befremdet ihn also. Nun kommt er ab Vers 17 zu einigen Erkenntnissen. Einmal, Sünde wohnt in ihm, Vers 17, die in mir wohnende Sünde. Und diese Sünde ist ihm ein Gegenüber. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Gutes nicht wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Bewirken des Edlen finde ich nicht. Er empfindet sich praktisch wie zwei Menschen. Und beide Male kann er ich sagen. Ich werde nicht bis Vers 20 lesen. Wir kommen jetzt zu Vers 21. Aber bevor wir diese Verse lesen, die will ich dann gleich lesen, noch eine Anmerkung. Noch einmal, wir dürfen nicht vergessen, dass der Zweck dieses Abschnittes es war, 13 bis 20, der Zweck dieses Abschnittes war es, zu erklären, was geschieht und wie es aussieht, wenn man sündigt. Es schildert nicht den Zustand, den bleibenden Zustand eines Christen. Das wäre verkehrt. Und, übrigens, fällt mir ein, schildert auch nicht eine Phase des Christenlebens. Sondern bis sie sterben, bis ich sterbe, wird das so aussehen, wie Kapitel 7 es sagt. Wenn ich sündige, wird es so aussehen. Paulus beschreibt einfach, wie das überhaupt irgendwann im Leben eines Christen aussieht, wenn er sündigt. Da, glaube ich, ist das der Schlüssel zum Verständnis dieses Kapitels. Wir haben es hier nicht mit einer Phase des Lebens zu tun, wo Paulus ständig Niederlage hatte und dann schließlich in ein Siegesleben mündete oder hineinkam. Nun zum Schlussbild, Verse 21 bis 25. Nach diesem Erlebnisbericht von den Versen 7 bis 12 und den Gedanken dazu in den Versen 13 bis 20, haben wir jetzt eine Zusammenfassung oder ein Schlussbild. Zuerst in kurzen Worten, 21 bis 23. So finde ich dann das Gesetz, dass bei mir, der ich das Edel ausüben will, bei mir das Böse vorhanden ist. Wie schon in Vers 18 gesagt, denn ich habe Freude am Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen, der wiedergeboren ist, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meines Denkens Krieg führt und mich nimmt und zu einem Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht, welches in meinen Gliedern ist. Da haben wir es. Dies ist die zusammenfassende Aussage, dies ist die Lehre, die er zieht aus seinen Erfahrungen. Das heißt, wenn er dem Gesetz begegnet, einem Gebot Gottes, dem Willen Gottes begegnet, dann merkt er, dass in ihm eine Gesetzmäßigkeit vorhanden ist, eine Gesetzmäßigkeit, die ihn zur Tat, zum Ungehorsam treiben will und ihn gefangen nehmen will. Dieses Gesetz hat er entdeckt bei ihm. Er hat Freude in seinem Denken. Er hat Freude an Jesus, an Gott, am Gebot Gottes, am Wort Gottes und so weiter. Aber in ihm wohnt dennoch nicht nur diese Freude, sondern auch etwas, ein Gesetz der Sünde, das ihn zur Sünde treiben will. Da ist die Spannung zwischen Versagen und Liebe zum Wort Gottes, Liebe zum Gebot Gottes. Noch einmal, damit man diese Stellen lokalisieren kann, wo von diesem Gesetz in den Gliedern gesprochen ist, beginnen wir mit Vers 23. Gesetz der Sünde, Gesetz in meinen Gliedern, zweimal. Also ein Gesetz in seinen Gliedern, dies ist das Gesetz der Sünde, das vor der Sünde da ist, vor der Tatsünde. In Vers 21 sagte er, ich finde dann das Gesetz, das bei mir ist. Also da wird es wieder erwähnt. Dann Vers 20, die in mir wohnende Sünde, das ist diese Tendenz zur Sünde, dieses Gesetz. Vers 17, die in mir wohnende Sünde, dieses Gesetz der Sündhaftigkeit. 13 und 14, die Sünde, damit sie als Sünde offenbar würde, durch das Gute bewirkte sie mir den Tod. Das heißt, die Sünde führte zur Sünde. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Diese Stellen sprechen von der fortdauernden Sündhaftigkeit, sündhaftigen Natur des Christenmenschen. Die bleibt bis zu seinem Tode. Diese innewohnende Tendenz zur Sünde oder seine Sündhaftigkeit, seine Verdorbenheit. Das ist die Verdorbenheit, die wir vererbt oder geerbt haben, die wir auch vererben, wenn wir Kinder kriegen. Das ist, was man Erbsünde nennt. Das bleibt. Aber es geht weiter in diesem letzten Abschnitt, Vers 24. Nachdem Paulus diese Feststellung gemacht hat, reagiert er nun spontan darauf. Ich entdecke bei mir ein Gesetz. Ich, elender Mensch, wer wird mich befreien aus dem Leibe des Todes, aus dieser Lage? Wer wird mich aus diesem Zustand, dass ich ein Leib des Todes habe, befreien? Das heißt, solange man in diesem Leibe ist, wird es so sein. Und jetzt Vorsicht. Wenn man hört, das bleibt so, solange ich im Leibe bin, dann könnte man auf die Idee kommen, aha, diese sündhaftige Natur sitzt im Leibe. Und da hätten wir die Lehre, dass die Materie, meine Körperlichkeit sündig ist. Und da wird es wieder gefährlich. Meine Körperlichkeit ist Geschaffenheit Gottes. Er hat mich geschaffen, das ist gut. Wir müssen nie auf die Idee kommen, dass unsere Diesseitigkeit als solche sündig oder Sünde ist. Sondern wir können die Sünde nicht lokalisieren. Wir können diese Tendenz nicht lokalisieren. Wir wissen nur, ich habe diese Tendenz, solange ich in diesem Leibe wohne. Ich meine eher, es hat mit meiner Diesseitigkeit zu tun. Das heißt, dass ich noch nicht einen wiedergeborenen Körper habe, dass ich in dieser Welt lebe. Solange ich in diesem Leibe lebe, wird mir diese Welt und mein eigenes Leben einfach lieb sein. Und ich muss mit diesem kämpfen. Ich muss immer bereit sein, mich entwöhnen zu lassen. Der Herr ist immer dabei, mich von der Brust dieser Welt und von mir selbst zu entwöhnen. Aber das wird immer ein Tauziehen sein, solange ich in diesem Leibe bin. Das stellt Paulus hier fest. Das ist seine Reaktion. Wer wird mich befreien? Aber dann kommt Vers 25a. 25 ist in zwei Teile zu teilen. Wir müssten eigentlich einen 26. Vers hier haben, weil das so klar zwei Teile hier hat. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich danke Gott. Das ist seine Antwort auf seine Reaktion. Noch einmal, zuerst die Feststellung, es ist ein Gesetz bei mir. Dann die Reaktion darauf, ich, elender Mensch. Dann die Antwort auf diese Reaktion. Sehen Sie, wie er hin und her geht. Er hat sogleich eine Antwort auf seine eigene Reaktion, auf seinen Zustand. Ich danke Gott. Nun fehlt uns hier der Gegenstand oder das Thema des Dankes. Wir fragen uns, wofür dankt er? Er sagt nur, dass er dankt. Und da fehlt uns hier das Thema. Vielleicht, weil es so spontan ist, weil es so spontan ist. Er sagt nur, dass er zum Danken gekommen ist. Aber schon die Tatsache, dass er dankt, zeigt, dass er um Sieg, um Überwindung, um eine andere Situation weiß. Er weiß um die Rettung, die Befreiung aus dieser Not. Deshalb kann er danken. Übrigens, in diesem Dank ist schon der Grund für den Dank. Wie? Jesus Christus ist der Grund. Durch Jesus Christus dankt er, denn durch Jesus Christus kommt die Befreiung. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir könnten hinzufügen, durch welchen die Rettung zu mir kommt, durch den, welchen ich die Rettung habe. Im letzten Teil, im zweiten Teil von Vers 25, haben wir dann eine letzte Festhaltung, ein letztes Wort, das gleichsam das Ganze jetzt noch thematisch beschreibt. Das letzte Wort ist eine Schilderung. Es sieht jetzt so aus bei einem Christen. Ich leiste immer Sklavendienst. Ich bin immer ein Sklave, das heißt, ich tue immer Dienst, was immer ich tue. Wenn ich sündige, dann leiste ich Sklavendienst mittels des Fleisches dem Gesetz der Sünde. Dann diene ich dieser Tendenz, die in mir ist, mit meinem Fleisch, mit meiner Diesseitigkeit. Mit meinem Denken aber diene ich Gott. Das ist alles, was er jetzt sagt. Das ist aber nicht das Letzte, was darüber zu sagen ist. Gottlob. Ja? Dieses nur eine Schilderung, ein Festhalten, wie es aussieht im Leben eines Christen. Jetzt kommt die Frage. Wie kann es dazu kommen, dass ich mehr nach dem, wonach mir mein Denken, mein innerer Mensch verlangt, dass ich danach leben kann und weniger nach dem Fleisch, weniger sündigen muss? Das ist jetzt die Frage. Und die beantwortet er in Kapitel 8. Kapitel 8 zeigt, wie dennoch aus dem damit in Vers 4 und dem sollten in Vers 6 Wirklichkeit werden kann. Also gehen wir zu Vers 4. Noch einmal, Kapitel 7, Vers 4. Und so, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, der von den Toten auferweckt wurde. Warum? Damit wir Gott Frucht brächten. Deshalb sind wir Kinder Gottes geworden. damit. Aber wie kann das Wirklichkeit werden? Das ist jetzt die Frage. Vers 6. Nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden, und so sollten wir Sklavendienst leisten im Neuen des Gesetzes und nicht im Alten des Schreibens. Diese zwei Verse, damit ihr Frucht brächtet. Ihr solltet Frucht bringen. Wie kommt es dazu? Ja. Trotz der Feststellung von Kapitel 7, das ist das Thema von Kapitel 8, nämlich als Thema haben wir in Vers Kapitel 8 die Möglichkeit der Überwindung. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick, bevor wir eine Pause machen. Kapitel 8, die Möglichkeit der Überwindung, das wäre Groß C, denn wir sind im größeren Abschnitt, im vierten Abschnitt des Römerbriefes, Entfaltung des Heils oder das Heil und der Gläubige. A war Kapitel 6, B war Kapitel 7, C ist Kapitel 8. Die Möglichkeit der Überwindung. Dieses Kapitel kann in drei Teile aufgeteilt werden. Das heißt, wenn Paulus von dieser Möglichkeit der Überwindung spricht, geht es erstens in den ersten 11 Versen um die Grundlage der Überwindung. Die Grundlage der Überwindung. Zweitens, die Beweggründe zur Überwindung. Motivation. 12 bis 27. 12 bis 27. Und dann der Schluss, 28 bis 39, die Gewissheit der Überwindung. Die Grundlage, die Beweggründe und die Gewissheit der Überwindung. Ein schönes Thema nach der Pause.